Der Fuchs und seine Freunde.
Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zur 7. Folge Der Fuchs und seine Freunde mittlerweile. Wir sitzen weiterhin in unserem Bau, der Sebo mir gegenüber, und wir...
Der Brandschutz ist nach wie vor gewährleistet, auch wenn wir ein paar technische Vorkehrungen getroffen haben,
ja,
dass es diese Woche nicht zu einem Feueralarm kommt bei uns. Ja, aber wir sind wieder da mit der 7. Folge. Und ja, wir hoffen, euch geht's gut. Mal standardmäßig zum Anfang die Frage, Amiri, wie ist die Lage?
Ja, ganz, ganz okay. Lass uns nicht über uns reden. Das ist gerade einfach, wie soll es denn sein?
So wie bei allen Hörerinnen und Hörern auch, nehme ich an.
Ja, ich habe mir jetzt meinen Kaffee gemacht aus meiner Oma-Maschine. Also die Maschine ist von meiner Oma und die Kaffeemühle von meinem Opa. Und das wärmt mein Herz jeden Morgen.
Ja, immerhin.
Und es gibt mir so ein gewisses Stück Sicherheit. Und bevor ich dann wieder zur Arbeit renne, sitze ich mich mit dir zusammen hin und wir reden über
Gott und die Welt.
Gott und die Welt, so ist es ja.
Gott und
so
auch heute. Wir wollen gar nicht lange drum herum reden heute. Wir wollen gar nicht lange, wie du gesagt hast, über uns reden, sondern wir wollen direkt thematisch einsteigen.
Genau.
Amerio, was hast du diese Woche mitgebracht?
Ich habe diese Woche ein Corona-thematisches Thema mitgebracht.
Oh, das wird die Stimmung heben bei allen Hörerinnen und Hörern.
Stimmung heben. Es geht aber auch viel mehr eigentlich um soziales Miteinander und Weltpolitik. Also nicht gleich abschalten, bitte. Nein, es ist mir deswegen aufgestoßen, das Thema, oder auch die Schlagzeilen dazu, weil dadurch, dass wir uns, glaube ich, auch die ganze Zeit zu Hause sitzen und relativ wenig von der Außenwelt mitbekommen, weitet sich jetzt auch nicht gerade der Blick nach außen, wenn ich das so sagen kann. Man beschäftigt sich viel mit sich selber und ich glaube, eine Folge davon ist, dass man zum einen vielleicht den ein oder anderen psychischen Knacks entdeckt, aber halt auch vergisst, was auf der Welt so abgeht. Und die Frage ist halt, also auf das Psychische will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern eher auf das Weltpolitische, weil da kann ich mir jetzt keine Kompetenzen erlauben, keine Aussagen erlauben.
Zum Thema psychischer Knacks.
Genau, da weiß ich zu wenig. Was ich aber weiß, ist, dass wir eine unfassbare Ungerechtigkeit auf der Ungerechtigkeit, was auch die Verteilung an allein an Impfgütern angeht auf dieser Welt. Da geht es nicht nur um die Patente, die nicht herausgerückt werden auf europäischer Seite, da geht es ganz allein um den Impfstoff allein. Und da gibt es, wenn wir zum Beispiel in den globalen Süden Europas schauen, da wo wir beide auch schon des Öfteren in den letzten 2 Jahren waren.
Tatsächlich?
Ja, zum Beispiel im letzten Frühjahr waren wir beide, zwar nicht zur gleichen Zeit, aber zur selben Recherche in Bosnien und Herzegowina. Und du warst zum Beispiel auch in der Hauptstadt des Landes, ich war nur da oben in den Käfern unterwegs und da wo...
Ja, die Käfer habe ich aber auch gesehen, also...
Ja, politisch ist es aber deutlich interessanter aus der Hauptstadtsicht, weil man da eben... das noch mehr mitbekommt, wie es da eben abläuft, welche Querelen es gibt, welche innenpolitischen Auseinandersetzungen es gibt, dass es da nicht wirklich darum geht oder dass man sich vorstellen kann, dass es der Politik nicht darum gehen kann, dass seine Bürgerinnen und Bürger mit Impfstoff auszustatten, noch weniger als irgendwo anders, sondern dass es wirklich dann nochmal so kleine völkische Auseinandersetzungen halt auch sind, ist... Bosnien besteht, das war der Teil aus der Recherche, den ich in den ersten Wochen noch gar nicht verstanden habe, das mit den zwei Landesteilen, der Föderation Bosnien und Herzegowina und der Serbischen Republika Srpska. Und dass die eben auch überhaupt nicht zusammen funktionieren und da eben auch in der Föderation noch nicht mal das Impfpersonal selbst geimpft ist. Da fängt es dann schon an. Es gibt große Proteste und die Politik scheint komplett überfordert zu sein. Genauso in
Nordmazedonien.
Dankeschön. Ja, da hat es nochmal eine ganz andere Dimension, weil da hat man dann auch so geschickte Privatärzte, die dann Menschen mit genug Geld in der Tasche für 20.000 Euro dann auch mal eine Spritze gönnen.
Sportlich, sportlich.
Ja, das sind so die Fälle.
Aber die hatten in letzter Zeit immerhin zu jubeln, weil die haben gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft gewonnen.
Eben, da war man dann, da war man dann auch.
Da war für einen Abend war die tote Oma vergessen. Da war ein Abend war die Welt in Ordnung. In Nordmazedonien.
Ja.
Da hat der Husten sich nur noch halb so schlimm angefühlt.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch positive Beispiele aus dem Balkan, haben auch politische Hintergründe natürlich, also Serbien zum Beispiel ist ein positives Beispiel, da funktioniert das Ganze gut. Serbien ist auch, lässt auch länderübergreifend impfen, also wenn jemand aus den Nachbarländern kommen möchte, weil es dort nicht funktioniert offensichtlich, also aus Bosnien, aus Kosovo, dann geht das auch.
Und was wird da verimpft, weißt du das? Also impfen die mit dem russischen oder dem chinesischen Impfstoff?
Die Serben arbeiten zusammen mit Russland und China und dort wird auch gerade Sputnik 5 selbst hergestellt und das soll ab Juni, Anfang Juni dann verimpft werden. Genau, also die sind aber nicht an einer russischen oder, also die arbeiten zwar mit Russland und China zusammen, wollen aber EU-Mitglied werden und bauen eben deswegen darauf, eben sich möglichst progressiv zu zeigen und das machen sie auch gerade. Also das läuft zumindest, was die Impfstrategie angeht, ganz gut. Zum Beispiel aus dem Kosovo auch, da läuft es nicht gut und dann dürfen sie zum Beispiel, da braucht man für den Landübertritt braucht man zum Beispiel auch keinen positiven, negativen Nachweis. Also das ist so ein bisschen, man versucht sich zu helfen, wo man kann, aber im Endeffekt ist es, merkt man, dass die Region einfach unglaublich infrastrukturell und auch einfach, es fehlen die Strukturen, es fehlt das Geld. Und nicht so, es ist nicht so, dass es schon immer so war, dass es nicht schon immer so war im Balkangebiet, aber wie es halt oft so ist, hat die Corona-Pandemie eben bestehende Missstände einfach wieder verstärkt und eben aufgezeigt, wo eben die größten Schwierigkeiten sind.
Ich meine, man kann sich, also wir beide haben ja auch Serbien, zumindest einen kleinen Teil von Serbien, haben wir gesehen und da kann man sich vorstellen, dass die infrastrukturell natürlich, wenn wir in Deutschland die Organisationsweltmeister, hieß es vor einem Jahr noch, wenn wir das nicht hinkriegen, das anständig zu machen, dann ist es natürlich für solche Länder, die da infrastrukturell und natürlich auch finanziell nicht in der Champions League spielen, ist es natürlich dann schwierig, da überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen.
Oder ja, nicht mal Serbien, ich denke mal in Bosnien. Das ist ja, das ist
Failed State
ganz andere Liga.
Und wenn dann eben nicht nur Markus Söder und Armin Laschet gegeneinander arbeiten, sondern zwei verfeindete ethnische
Gruppen. Wer ist dein Favorit? Wurde dir diese Frage auch schon gestellt?
Wer mein Favorit ist?
Ja, dein Favorit zwischen Markus Söder und
Mein Favorit wäre ja Friedrich Merz. Also ich wünsche mir das Comeback von Friedrich Merz, dann glaube ich, hat sich, also ich glaube, dass die CDU sowieso sich erledigt hat, spätestens, wenn Markus Söder zum Kandidaten gemacht wird. Aber ich glaube auch nicht, dass Armin Laschet eine Chance hat. Oder sagen wir mal, der Wunsch ist Vater des Gedankens.
Naja. Man hat ja auch mehrere Wochen nichts von Friedrich Merz mitbekommen. Und dann ging es am Sonntag kurz in der Sendung darüber, dass er irgendwie doch über Armin Laschet sogar noch in der Prozentzahl liegt.
Ja, ja, er ist zurück, er ist schon wieder zurück.
Und diese Woche auf einmal meldet er sich wieder mit geistreichen Tweets wie, muss ich dir nach der Pause dann, muss ich dann nochmal zurechtlesen.
Ja.
Es geht um ganz tolle Beiträge.
Die waren intellektuell einfach so anspruchsvoll, die konnte man gar nicht so schnell erfassen.
Gender, Gaga und so weiter.
Ein toller Mann. Er tritt ja jetzt auch als Direktkandidat an. In Berlin, glaube ich.
Ja.
Also da jetzt nach Hans-Georg Maaßen auch noch Friedrich Merz für den Bundestag. Also da ist wieder, da sind die Korruptionsskandale das geringere Problem der CDU.
Nee, ich freue mich auch einfach. Ich freue mich auch. Mega.
Vielleicht unterstützt der ja auch Serbien und Bosnien dann in ihrem in ihrem Bemühen, ihre Bevölkerung zu schützen.
Ich glaube auch, ja. Genau. Der Beitrag, genau, nachzulesen auf für deutlich fließbareren Text, nicht so dahergestammelt wie von mir, auf tagesschau.de von der ARD Studio Wien-Korrespondentin Ariane Dreisbach. Also nur Empfehlungen raus und Shoutouts. Genau, Westbalkan, immer ein Blick wert, vor allem weil man den Blick auf den Balkan sehr schnell vergisst aus deutscher Perspektive, obwohl das eigentlich nur 6 Autostunden entfernt
Direkt
ist.
vor der Haustür.
Genau.
Im Prinzip direktes Nachbarland auch. Also Slowenien grenzt ja quasi
Österreich kann
direkt.
man ja quasi schnell
Österreich, die
vergessen.
sind ja, ne? Das
Ist
ist ja
schnell
quasi,
überfahren.
ja, eben.
Ja. Aber bitte nicht Wien vergessen. Aber ja, da ist man wirklich schnell da und nicht nur landschaftlich eine Augenweide, sondern auch menschlich haben wir tolle Erfahrungen gemacht.
Ja, wirklich.
Und deswegen nicht nur wegen unserer Erfahrungen, sondern auch einfach, weil da Unrecht geschieht, Augen auf und genau, einfach Aufruf an die Politik, bitte.
Ja.
Wir sollten mal so einen Telefonanruf machen, so mit
Fake-Anruf.
Marco Fono. Rufen
Hallo,
wir
ich bin der kleine Nils, kannst du mir helfen? Ja, können wir machen. Du. In so einer lustigen Morningshow ist alles möglich. Der Fuchs und seine Freunde, Fox and Friends in the Morning, it's the best show. Also.
In this show I watch. Ja, das ist sogar der Ex-Präsident Amerikas empfiehlt uns, also.
Von oberster Stelle wurden wir empfohlen.
Was empfehlen wir?
Ex-oberster
Was
Stelle
empfehlen
zumindest.
wir? Wir können eigentlich nur, wir haben einen Musikgeschmack.
Ja, mehr oder weniger. Die einen
Ja.
sagen so, die anderen so. Was
Ja.
wir empfehlen können. Ja. Talk ohne Gast. Super Podcast. Mein Lieblingspodcast. Nach der Fuchs und seine Freunde, weil ich höre uns natürlich auch am liebsten. Talk ohne
Ah.
Gast ist super Podcast. Das ist meine Podcast-Empfehlung, die haue ich jetzt mal raus.
Okay. Gut. Ich hab keine Podcast-Empfehlung.
Du hast keine Podcast-Empfehlung.
Nee, nee. Ah, doch, doch. True Crime.
Mehr True Crime. Zeitverbrechen.
Wie heißt der
Oh,
Podcast?
hast du?
Ja.
Da muss ich jetzt mal, weil das hat mich wirklich schockiert.
Ja.
Die Sendung Studio Schmidt mit Tommy Schmidt von Gemischtes Hack.
Habe ich mitbekommen, ja.
Ja, der hatte in der ersten Sendung, die mir ganz gut gefallen hat, also ich hatte wirklich schlimmere Befürchtungen, als ich gehört habe, Tommy Schmidt kriegt eine eigene Sendung. Aber die Sendung hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber Sabine Rückert war zu Gast von Zeitverbrechen, die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Und sie wurde gefragt in der Schnellfragerunde, Bild oder Taz? Was glaubst du, hat Sabine Rückert auf diese Frage geantwortet?
Das ist jetzt schwer zu sagen.
Ich war so schockiert, als sie Bild gesagt hat. Ich habe wirklich, also ich dachte, wenn man, dass die jetzt nicht unbedingt privaten Taz-Abo hat, habe ich mir schon gedacht. Aber wenn man sie vor die Wahl stellt, Bild oder Taz, habe ich doch eher damit gerechnet, dass sie Taz sagt.
Was ist ihr Hintergrund? Wo kommt sie denn her?
Wie, wo kommt sie
Also,
her?
was macht sie sonst außer den Podcast?
Zeitverbrechen, sie macht auch noch das Zeitverbrechen-Magazin und sie ist, wie gesagt, in der Chefredaktion der Zeit. Also es ist eine führende Journalistin in Deutschland bei einem ehemals linksliberalen Blatt.
Ja, gut, also das wäre jetzt auch so tendenziös, aber was mir trotzdem aufgestoßen ist, was mir nicht aus dem Kopf geht, ist es war zwar ein anderer Blickwinkel, es war ein Artikel der Zeit zum Thema Anklage George Floyd, und da ging es darum, dass ja jetzt, ob überhaupt ein gerechtes Urteil möglich ist, nachdem quasi sich die Welt einig ist, der Typ gehört an Galgen sozusagen. Und da wurde jetzt in einem Artikel aufgeklärt, inwiefern ein gerechter Prozess überhaupt noch möglich ist. An sich ja, der Grundgedanke ist nicht falsch, nicht undemokratisch, aber ich finde aus der Debatte heraus, dass es hier um ein klares rassistisches Verbrechen geht. Natürlich sind wir uns alle einig, aber das ist doch mal gut, dass wir uns einig sind, wenn wir Rassismus sehen.
Ja, ich bin mir nicht mal so einig, was das Thema Rassismus in diesem konkreten Fall angeht. Ich bin mir einig, oder ich bin mir einig, ist eine tolle Formulierung, aber ich
Möchtest du
dachte,
auch einen Schluck Kaffee haben?
wir sind
Ja,
uns,
also das war, nein?
ne,
Okay.
danke. Wir sind uns einig, wenn es da um Polizeigewalt geht. Also, dass das übertriebene Polizeigewalt ist, da bin ich mir sicher. Ob der Mann Rassist ist oder nicht, das wage ich nicht zu beurteilen. Und ich finde auch, natürlich ist das ein Thema und da, das ist auch Aufgabe von Journalisten, auch wenn es quasi eine schwierige, ein schwieriger Punkt ist, das in dem Zusammenhang anzusprechen. Aber natürlich ist so eine mediale Vorverurteilung, wie in diesem Fall, wie auch in vielen anderen Fällen schon geschehen, immer schwierig für einen aktuellen Gerichtsprozess. Aber da muss ich jetzt sagen, der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, wird ja auch übertragen von ganz, ganz vielen amerikanischen Medien, die sind da live drauf und das kann man sich nicht ganz anschauen, weil das sind teilweise 6 Stunden am Tag, aber ich habe immer wieder reingeguckt und ich fand, ich muss erstmal sagen, dass ich überrascht war davon, wie objektiv ich das Ganze verfolgen konnte, weil ich hatte wirklich den Eindruck, dass das ein Prozess der Wahrheitsfindung ist und dass es wirklich darum ging, diese Bilder und das Ganze, was da passiert ist, so auszuwerten, dass am Ende die Jury wirklich drüber entscheiden kann, ob das quasi ein mutwilliges Verhalten des Polizisten war oder ob sich da einfach, auch wenn es unrealistisch klingt, doch in irgendeiner Form um ein Unglück gehandelt hat. Und ich finde wirklich, dieser Beweisaufnahmeprozess und diese Zeugenvernehmungen sind so objektiv, wie es geht.
Ja.
Und es ist interessant, natürlich habe ich mir auch schon mein Bild gemacht, aber ich finde, dass das wirklich gut gemacht wird, dieser Prozess, und dass sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft und Nebenklage da eine gute Figur abgeben, und auch der Richter macht wirklich da einen guten Job, finde ich. Und das Grundproblem Polizeigewalt bleibt dasselbe. Und das kann auch nicht mit so einem Gerichtsprozess geklärt werden. Also dadurch wird sich ja auch nichts an der Polizeigewalt in den USA ändern. Auch wenn der jetzt verurteilt war. Nicht nur in den USA.
Das letzte Fall kam aus Deutschland, der 19-Jährige.
Aber auch wenn jetzt Derek Chauvin zum Tod durch den elektrischen Stuhl verurteilt wird, glaubst du nicht, dass das irgendwas an Polizeigewalt in Deutschland
verändert? Ja, natürlich nicht, weil die Todesstrafe ist
oder zu lebenslanger Haft. Das verändert nichts. Es geht da, das ist ja.
Nein, aber eine gerechte Strafe. Weil ich frage mich halt auch, inwiefern man von einem Unfall sprechen kann, wenn er über 7 Minuten lang auf einem Knie von einem längst festgenommenen Menschen.
Absolut. Ich würde ja auch nicht von einem Unfall sprechen. Aber die Verteidigung würde von einem Unfall sprechen.
Natürlich.
Die würde sagen, oder die sagt, dass das natürlich alles so trainiert wurde und dass
mit dem Knie auf dem Nacken wurde trainiert.
Es gibt ja bestimmte Taktiken der Polizei, die zielen dann nicht darauf ab, dass er 7 Minuten auf dem Nacken kniet, aber dass das Knie, so wurde es mir im Gerichtsprozess beschrieben, von einem Polizisten, der eben Polizisten in diesem Department trainiert und der MMA-Fighter-Erfahrung hat, und der unterstützt eben diese Polizisten in der Nahkampfausbildung. In einer sehr rudimentären Nahkampfausbildung, ähnlich so wie die Ausbildung an der Waffe, die halt gemacht werden muss, aber die es jetzt nicht rausreißt, sage ich mal.
In Deutschland ist es Netzwerk Nordkreuz.
Nordkreuz,
genau. In Amerika ist es MMA-Kämpfer, die da ausbilden.
Genau. Gut. Also immer sehr seriöse Leute mit am Start.
Ja.
Und der hat zum Beispiel dann eben diese Taktik, diesen Verdächtigen in dem Fall zu fixieren, erklärt, hat aber auch erklärt, dass es eben nicht darum geht, das Knie auf den Hals oder auf den Nacken zu legen, sondern eben oben an den Rücken, zwischen die Schulterblätter.
Ja,
und das quasi mal erklärt zu bekommen von einem, der das quasi trainiert, fand ich interessant und hat mir auch Aufschluss darüber gegeben, quasi wie die Maßnahmen dort zu bewerten sind. Natürlich, auch in meinem Kopf gibt es eine Vorverurteilung, und ja auch nicht ohne Grund. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde man da jemand aufgrund haltloser Behauptungen irgendwie irgendwas bezichtigen, sondern wir haben ein Video davon, wie der 7 Minuten auf dem Hals dieses Mannes kniet.
Warum haben wir überhaupt ein Video und nicht jemand, wie jemand das einfach verhindert? Das ist einfach alles traurig.
Ja, trauriges Thema, aber ich finde wirklich, der Gerichtsprozess und die Art und Weise, wie das in den USA gemacht wird, ist nicht schlecht. Und ich würde mir sowas auch für bestimmte Prozesse in Deutschland wünschen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man, dass Prozesse gegen Rechtsradikale unter der Wahrung der Persönlichkeitsrechte. Also in dem Gerichtsprozess gegen Derek Chauvin wird zum Beispiel auch hin und wieder wird die Öffentlichkeit ausgeblendet. Und natürlich sind zum Beispiel Unterredungen zwischen Anwälten und Richter immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und unter Wahrung der Privatsphäre, finde ich, sollten solche Prozesse, die im öffentlichen Interesse sind, auch in Deutschland übertragen werden. Ganz zu schweigen von Untersuchungsausschüssen und dergleichen im Bundestag.
Ja, das ist ein guter Gedanke. Ich meine, Gerichtsprozesse sind durchaus, ich meine, bevor man dann irgendwie sich Barbara Salisch reinziehen muss, die genau. Super unterhaltsam ist, also wirklich Kindheitssendung mit meiner Oma
zusammen. Immer, wenn man krank war.
Aber jetzt mal auch, um das die Bürgerinnen und Bürger nicht weiter zu verdummen, sondern einfach mal aufzuklären, wie es, weil wir waren ja auch zusammen mit dem Gerichtsprozess, wir haben schon viel durchgemacht, aber da ging es halt dann halt auch um Themen wie Beschaffungskriminalität und das ist...
Ich habe auch einen Prozess zum Thema sexuelle Belästigung, warst du da mit dabei?
In München, da ging es ein bisschen heißer her, ja, als in Neuburg, aber das sind trotzdem einfach, es ist immer interessant, wenn man über die tatsächliche Ausführung des Rechts dann auch informiert wird.
Ja. Und man kann nur alle Hörerinnen und Hörer dazu aufrufen, sich als Chefin zu bewerben und selber Gericht mitzuentscheiden, weil freut sich, glaube ich, jedes Gericht über alle zurechnungsfähigen, vernünftigen Freiwilligen.
Genau.
So wie zu dem Thema.
Das war nochmal eine Schmeichelei.
Ja, natürlich.
Ja, aber ist ja auch berechtigt.
Ja, unsere Hörer und HörerInnen sind die Besten.
Ja. Welche Musik hast du diese Woche gepumpt?
Ich habe diese Woche verschiedene Songs gepumpt, aber meine Musikempfehlung für diese Woche ist SYGL. so ist der Titel ausgeschrieben, von Shindy und Crow.
Okay.
Sometimes you gotta lose. Dafür steht es SY und so weiter von Shindy und Crow.
Okay.
Den packe ich als erstes auf die Playlist. Was packst du auf die Playlist?
Ich packe The Paper von Leia auf die Playlist. Ein Song über Geld, von Geld handelt und wie junge, aufstrebende KünstlerInnen von Geld ein bisschen korrumpiert werden. Guter Song, kommt aus Wien, hört ihn an.
Die Wiener wieder. Ja, sehr gut. Shoutouts nach Österreich und damit gehen wir in die Pause und sind gleich wieder zurück bei Der Fuchs und seine Freunde. Bis gleich.
Ciao.
Der Fuchs und seine Freunde.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen, zur zweiten Etappe unseres Podcasts Der Fuchs und seine Freunde, in der 7. Folge mittlerweile. Wir sind uns fast ganz treu geblieben und haben alle 2 Wochen eine Sendung ausgestrahlt. Sondersendungen mal ganz davon abgesehen, aber die kommt auch noch. Wir sind jetzt aber ganz woanders, denn der Sebu hat ein sehr lockeres Thema vorbereitet und ich bin sehr gespannt drauf.
Ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt auch einen Corona-Rant machen, ich könnte mich aufregen. Alles scheiße. Aber ich habe mir gedacht, nee, wir machen locker leichte Unterhaltung. Oder einfach gutes Fernsehen, wie es in einer Kritik der ersten Staffel genannt wurde. Ich möchte mit dir, Amerio, über Promis unter Palmen sprechen.
Ja, sehr gerne.
Das Erfolgsformat Promis unter Palmen ist gute Unterhaltung, gerade jetzt in den Quarantänezeiten. Wenn man sich mit der Familie schon genügend gestritten hat, dann kann man sich noch anschauen, wie sich versoffene Z-Promis auf irgendeiner Insel in Thailand anschreien. Das Ganze wird produziert von Sat.1.
Ja.
Auch natürlich bekannt als Qualitätssender.
Ja.
Und da gab es dieses Jahr ein Eklat. Nicht, dass es in der ersten Staffel kein Eklat gegeben hätte, aber dieses Jahr gab es wieder ein Eklat. Und ich dachte, da können wir drüber reden. Das ist ein locker leichtes Thema. Und ich habe ein kleines Spiel vorbereitet.
Ich liebe Spiele.
Ich möchte, dass du... Ich werde dir jetzt die Namen der sogenannten Prominenten vorlesen, die an dieser TV-Show teilnehmen.
Ja.
Und du sagst mir einfach, du gibst einfach mal einen Tipp ab. Woher kennen wir die? Wie haben die ihr Geld verdient? Und warum sind die so toll und so wichtig? Fangen wir mal an mit Patricia Blanco. Woher kennen wir die?
Patricia Blanco, das schreit mir nach der einer ehelichen Gattin des Schlagersängers Roberto Blanco?
Nicht ganz, es ist eine verstoßene Tochter.
Aha.
Die Tochter von Roberto Blanco, aber sie ist natürlich viel mehr als das.
Ja.
Sie ist auch noch Reality-TV-Darstellerin, war bei Big Brother im Dschungelcamp, bei Adam sucht Eva, Promis im Paradies und bei das Sommerhaus der Stars, Kampf der Promi-Paare. Da war Patricia Blanco schon überall am Start, also wirklich absolute A-Liga des Trash-TVs. Mhm. Dann haben wir die Legende, den wirst du kennen, Willi Herren. Willi Herren ist dabei.
Du, ich bin da, Willi Herren, das klingt wie, der ist Urologe in Hamburg.
Nee, Willi Herren ist Schlagersänger auf Mallorca.
Ja.
Und Willi Herren ist außerdem auch noch Schauspieler, Reality-TV-Darsteller, war schon im Dschungelcamp, im Sommerhaus der Stars und bei Kampf der Reality-Stars Schiffbruch am Traumstrand. Da war ich halt schon zu Gast. Also du siehst, es ist die Creme de la Creme.
Ja.
Sind noch mit dabei Calvin Kleinen, der heißt wirklich so. Ist auch bekannt. Dem seine Vita gefällt mir am besten. Er ist Reality-TV-Darsteller. Man kennt ihn aus Temptation Island, Versuchung im Paradies und Temptation Island VIP. Weil er dadurch, dass er an Temptation Island teilgenommen hat, natürlich zum VIP wurde. Und jetzt dann nochmal bei VIP mit teilgenommen hat. Großartig, oder?
Der Mann macht High-Fashion-Socken aus Mailand.
Nee, es handelt sich nicht um Calvin Klein. Es geht um Calvin Kleinen.
Calvin Kleinen, ich weiß. Ach
so. Entschuldigung, ich habe den Gag nicht verstanden.
Ja, was macht er denn, Calvin Kleinen?
Ja, wie gesagt, also
er ist einfach nur real.
Er wohnt auch noch bei Mama. Also, einfach ein toller Typ.
Ja.
Machen wir weiter. Nächste darfst du wieder raten. Mhm. Kate Merlan. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Woher kennen wir sie?
Kate Merlan. Die macht Werbung, die ist Influencerin auf Instagram für so diese Lippen-Push-Ups, die so deine Lippe so aufpulsen und dann zeigen sie ihre Lippen so in die Kamera.
Halte ich nicht für ausgeschlossen, aber hauptsächlich ist sie Reality-TV-Darstellerin. Das ist ihr Hauptberuf und sie war schon im Sommerhaus der Stars und bei Kampf der Reality-Stars natürlich. Und dann sind noch Melanie Müller, die hat mal...
Schlagersängerin.
Genau, die war auch mal im Dschungelcamp.
Aha.
Und bei der Bachelor natürlich. Mhm. Und ist auch Fotomodell.
Sie ist Fotomodell.
Fotomodell. Lassen wir einfach mal so stehen. Und Julia Siegel auch darf in keiner Trash-TV-Sendung fehlen. Woher kennt man Julia Siegel? Was glaubst du? Julia Siegel, nach was klingt es?
Das klingt nach Prosecco.
Ja, Prosecco Ischke. Das habe ich gedacht, als ich Julia Siegel gehört habe. Weil natürlich auch verwandt mit Ralf Siegel, dem großen Musikproduzenten, die Tochter natürlich wieder, und ist Model, ist DJin, Fernsehmoderatorin, auch wenn ich sie noch nie irgendwas moderieren habe.
Eine richtige
Rampensau, genau. Ja. Schauspielerin und natürlich auch Reality-TV, Dschungelcamp, das Sommerhaus der Stars, überall war sie mit dabei. Und Henrik Stoltenberg ist auch noch mit dabei, dabei handelt es sich nicht um den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, sondern um den Reality-TV-Darsteller Henrik Stoltenberg, den wir natürlich auch von Love Island kennen. Und er ist der Enkel von Gerhard Stoltenberg, wer auch immer das ist. Aber habe ich mir noch mit aufgeschrieben.
Okay.
Außerdem Unternehmer Chris Töpperwien und um den wollen wir uns ein bisschen genauer kümmern. Der Pornoprinz ist der auch mit dabei. Markus Prinz von Anhalt.
Ja.
Toller Mann auch, hat ganz, ganz viel Geld verdient, weil er in der Nähe meiner Heimat Stuttgart in Fellbach einen Flatrate-Puff eröffnet hat, also richtig, richtig guter Mann. Der weiß einfach, wie man Geld verdient, hat auch in den letzten Jahren immer wieder ganz tolle Angebote gemacht über Social Media, schnell Geld verdienen mit Prinz Markus, also da kann man wirklich, wenn man richtig asozial Geld verdienen will, dann sollte man auf jeden Fall mal einen Kurs bei ihm belegen. Und Prinz
Markus... Wie heißt die Seite?
Das bietet er immer wieder über seine Social Media an. Er hat über 1 Million Follower. Könnt ihr euch einfach mal anschauen. Er heißt mit vollem Namen Prinz Markus Eberhard Edward von Anhalt. Dabei lässt er gerne seinen Vornamen, den ich jetzt nicht erwähnt habe. Er heißt nämlich eigentlich Markus Frank Adolf Eberhard. Den lässt er dabei gerne weg.
Ja.
Und ist bekannter Unternehmer eben und Bordellbetreiber. Und hat eine Ausbildung zum Metzger gemacht, also kennt sich quasi mit Fleisch aus. Und danach noch eine Ausbildung zum Koch.
Aha.
Und ließ sich dann eben von Frederik von Anhalt und Sasa Gabor, ließ er sich adoptieren.
Sasa Gabor?
Sasa Gabor, sagt ihr was?
Ja, klar.
Genau, die ist ja mit Frederik von Anhalt, den wir ja auch aus dem US-Wahlkampf kennen, wo er glühender Trump-Fan war, ist die liiert, sofern sie noch lebt. Mhm. Und Frederik, Prinz Frederik, hat Prinz Markus eben adoptiert, weil er dachte, so ein knorker Typ, den hätte ich gerne in der Familie. Und ja.
Ja. Weil der Prinz eben auch sein, wahrscheinlich sein bester, also der echte Prinz sein bester Kunde war, oder?
Möglich. Also ich will da jetzt nichts Justiziables sagen, aber ich sag mal so, natürlich kann man sich in so einem Etablissement, kann man sich immer auch unverbindlich über den Weg laufen, kann sagen, hallo, grüß dich.
Ja.
Und wenn die Person dann auch noch jemanden kennt, ne? Aber ist ja egal, wollen wir nicht drüber spekulieren, auf jeden Fall so kommt das Prinz von Anhalt. Nicht, dass irgendjemand denkt, der wäre wirklich ein Adliger. Nicht, dass ihm
ich wäre nie auf den Gedanken gekommen.
Ja. Er ist einfach ein toller Typ von Haus aus. Und ja, der ist eben auch im Haus in Thailand eingezogen, weil er seit einzig gedacht hat, was könnten wir in der Pandemie Gutes machen? Wir schicken 12 eben mehr oder weniger prominente Menschen nach Thailand in eine Villa mit massig Alkohol und halten die Kameras drauf und hoffen, dass es eskaliert, so wie in der Staffel 1. Und genau. Da werden dann so tolle Spiele gespielt wie besser Einhorn als kein Horn. Und da werden dann die Leute in Teams aufgeteilt und müssen dann in natürlich unmenschlichen Challenges gegeneinander antreten.
Ja.
Und es geht nicht ums Geld, das am Ende gewonnen werden kann, sondern es geht natürlich um den Spaß.
Ja.
Weil die Leute haben einfach gerne Spaß, sie sind da gern dabei. Und wer auch gern dabei ist, sind die deutschen Fernsehzuschauer. Denn Staffel 1 haben sich in der Spitze 20,8% der werberelevanten Zielgruppe.
Was? Okay, also alle?
Also die werberelevante Zielgruppe ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, 14 bis 49, richtig? Mm. Genau, da hatten wir Einschaltquoten von, ja, 3,36 Millionen Menschen, 1,84 Millionen davon in der werberelevanten Zielgruppe. Das machte in Staffel 1 einen Marktanteil von 20,8%. Also er freut sich großer Beliebtheit. In Staffel 1, ich habe es nicht genau mitbekommen, ich hatte jetzt auch, nachdem ich mich über den Skandal in Staffel 2 schlau gemacht habe, keinen Nerv mehr, mich über Staffel 1 noch weiter zu erkundigen. Ich habe nur mitbekommen, es gab auch einen Skandal, es ging um Mobbing irgendwie. Irgendeine von den Promis wurde gemobbt. Mhm. Also die waren, grundsätzlich sind alle immer blau. Das ist, glaube ich, das Sendekonzept. Ja. Also einfach vom Einzug, die Prominenten kommen da rein und dann wird direkt erstmal gebechert.
Ja.
Und die werden auch nicht mehr nüchtern zwischendurch und pöbeln sich dann halt an. Wieso? Das ist einfach, wenn du in so ein Lokal gehst, wo ein hoher Männeranteil ist und so eine Testosteronstimmung in der alkoholfeuchten Luft liegt. Mhm. So in etwa musst du dir Promis unter Palmen vorstellen, nur halt unter Palmen.
Ja.
Also
toll.
Toll. Und also die Kritiken zu Staffel 1 waren noch echt gut. Mhm. Also man muss sich wirklich geben, der Stern zum Beispiel resümierte zum Thema Promis unter Palmen. Promis unter Palmen ist nicht nur eine willkommene Abwechslung im Quarantänealltag, sondern man kann es nicht anders sagen, einfach gutes Fernsehen. Hat der Stern gesagt. Oder der Spiegel schrieb, von einem simplen Rezept, das tatsächlich hervorragend funktioniert, dass Sat.1 die zündelfreudigsten Schunddarsteller der vergangenen Jahre zusammengefegt hat und er findet damit ein neues Genre, den Sozialporno. Ja. Fand ich sehr treffend, weil genau darum geht's. Ich möchte jetzt auf den Skandal gar nicht genau eingehen, weil es ging einfach nur darum, die natürlich auch hochprominente, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, Kathy Bam.
Kathy Bam
ist auch mit dabei.
Was macht Kathy
Bam? Drag Queen und Reality TV-Darstellerin, war bei Queen of Drags und Promi Big Brother natürlich.
Okay.
Und die ist mit dabei und die macht um ihre Sexualität keine Mördergrube. Die ist schwul, beziehungsweise halt, ja. Also sie ist Drag Queen und steht auf Männer und das hat sie eben auch Prinz Markus von Anhalt erzählt. Mhm. Und Prinz Markus von Anhalt hat daraufhin homophoben Scheißdreck von sich gelassen, den ich an dieser Stelle nicht wiederholen möchte. Einfach nur Schwachsinn hat er erzählt.
Ja, er hat im Endeffekt halt gesagt, er hat so der Klassiker, er hat nichts gegen Schwule, aber er findet es eklig, wenn sich zwei Männer küssen.
Genau, jetzt haben wir es doch nochmal wiederholt.
Sorry.
Ist ja wurscht. Nochmal kurz zusammengefasst, das hat er gesagt. Da ich ja, der Mann ist zum Beispiel auch glühender AfD-Unterstützer, schon seit 2017 ist er ganz vorne mit dabei. Mhm. Deswegen habe ich nicht damit gerechnet, dass er ein sehr aufgeschlossenes Menschenbild hat.
Ja.
Aber dass das bei Sat.1 einfach dann so über den Sender läuft, hat mich schon etwas verwundert.
Mhm.
Aber dann habe ich gemerkt, dass das einfach das Konzept von Promis unter Palmen ist und dann habe ich mich auch nicht mehr gewundert. Sat.1 hat jetzt aber rückblickend, weil es einen Shitstorm gab. Und dann haben sich die Leute bei Sat.1 mal ihr eigenes Produkt angeguckt und haben festgestellt, jetzt aber Lotte ist ja wirklich homophob und haben das jetzt rausgeschnitten. Aber zuerst haben sie es noch irgendwie verteidigt und meinten, ja, wir wollen das zeigen und wir wollten es dann aber im Nachhinein einordnen. Weil es gibt natürlich, weil Promis unter Palmen ist ein TV-Event, muss man sich vorstellen.
Ja.
Und da gibt es natürlich die Vor- und Nachbesprechung noch bei Sat.1.
Mhm.
Und sie wollten das dann natürlich einordnen auch. Aber die Einordnung war wohl unzureichend, ist auch Sat.1 dann aufgefallen, nachdem es einen Shitstorm gab eben. Und deswegen haben sie die Folge jetzt runtergenommen. Und Prinz Markus von Anhalt wurde natürlich auch von den aufrechten Prominenten im Haus direkt rausgewählt.
Ja.
Direkt rausgewählt und fristet jetzt irgendwo anders sein Dasein. Ich wollte noch mal kurz auf seine sonstigen Eskapaden eingehen, weil er ist einfach nicht nur ein homophober Depp, sondern er hat auch mehrere Verurteilungen, unter anderem 4 Jahre Haft, wegen solchen Sachen wie Menschenhandel, Zuhälterei, versuchte Erpressung und Körperverletzung. Ist auch sehr stolz drauf. Auch so ein paar kleine Geschichten wie mit 20 Gramm Kokain erwischt, Alkohol am Steuer, solche Geschichten. Und Steuerhinterziehung natürlich. Wie es sich für einen anständigen Prinzen und Multimillionär gehört.
Mhm.
Steuerhinterziehung, genau.
Aber kann man da nicht auch, sollte man da nicht auch, ich meine, der Typ ist halt komplett daneben und Banane, aber muss man da nicht die Schuld dann mehr bei Sat.1 suchen, die ja nicht nur, die sich ja aktiv für Prinz von Anhalt entschieden haben. Und nee, genau
Sat.1 hat jetzt die zusammen, weil die wussten davor nicht, was das für ein Arschloch ist.
Ach so.
Ist es erst jetzt aufgefallen und jetzt haben sie natürlich auch standepeter die Zusammenarbeit mit dem Prinzen beendet.
Ja, also gut. Dann sind sie vielleicht auch einfach entweder bescheuert oder oder ist es halt kalkuliertes.
Das ist ja eben der Punkt. Da wollte ich jetzt nämlich noch mit dir drüber reden.
Ja.
Natürlich ist es kalkuliert, oder?
Ja.
Also man kann mir doch nicht erzählen, dass man eine Staffel rausbringt und da geht es nur darum, dass es ein Eklat gibt und Skandal, Skandal, Skandal und wir machen nochmal die große Aussprache hinten raus. Und dann geht man in Staffel 2 und lädt sich
Prinz von Anhalt ein.
Ja, und da sind noch ein paar andere Kandidaten dabei, ja. wo ich mir sicher bin, dass die in den nächsten Wochen mit dem entsprechenden
Alkoholgehalt.
Mit der entsprechenden Unterstützung wenn dann, durch die Produktion
ja.
noch zu Sachen fähig sind, die ich mir gar nicht vorstellen will.
Mhm.
Körperliche Gewalt, sexuelle Belästigung, da kann alles passieren. Weil da einfach 12 Leute unter wirklich, also das ist schwerer Alkoholismus, die saufen sich da wirklich den ganzen Tag in der prallen Sonne zu und sind ja sowieso, jetzt sage ich mal, also der Umgang, den man im Sommerhaus der Stars lernt, ist jetzt nicht der Umgang, den ich mir den ich mir wünschen würde für junge Menschen.
Ja.
Und mit dem sind die halt, an denen sind die gewöhnt und denen zeigen sie da halt nochmal vollkommen unverschämt. Und ja, Promis unter Palmen ist ja nur eins von vielen Formaten.
Genau, ja.
Aber, glaube ich, spielt noch ein bisschen mehr mit dem Skandal. Also, ich weiß nicht. Ich hatte beim Dschungelcamp zum Beispiel, da war einfach das Konzept, wir übergießen sie mit Tierurin und lassen sie irgendwie deren Skrotum in den Mund nehmen und dann ist es in Ordnung.
So. Ja.
Aber, keine Ahnung, da war es nie so asozial wie jetzt in diesen neuen Formaten wie Sommerhaus der Stars und ähnliches. Oder Promis unter
Palmen. Temptation Island.
Temptation.
Ja. Oder Ex on the Beach.
Ja gut, aber die haben ja wenigstens noch einen Grund. Also das sind ja, da heißt es ja zumindestens.
Warum kenne ich diese Sendungen überhaupt?
Es handelt sich um Dating-Shows. Also da geht es zumindest,
so.
Die tun zumindest noch so, ja, wir suchen natürlich alle die wahre Liebe.
Ja.
Und und wir wollen einfach den Partner fürs Leben kennenlernen und so. Das wird ja immerhin noch vorgeschoben. Bei Promis unter Palmen.
Ja.
Da geht's ja darum gar nicht. Also bei Promis unter Palmen, da werden die Promis einfach dahin geschickt, um zu saufen und so ein paar Challenges zu machen und am Ende kann einer Geld gewinnen.
Ja.
So, und da ist es vollkommen egal, Die kriegen einfach einen Urlaub von Sat.1 bezahlt.
Ja.
Und machen
und
sich
Alkohol da, bezahlt.
Und Alkohol bezahlt. Und ja. Da, so
wahrscheinlich auch noch andere das, Substanzen.
Und so füllt Sat.1 das Programm.
Ja. Aber bei Sat.1 schafft sich ja im Moment regelmäßig selbst ab, also kontinuierlich eigentlich auch, weil das ist ja nicht die erste Geschichte, die an Land gespielt wird, sondern es gab ja auch die Geschichte mit einem sehr bekannten Moderator, der dem auch sehr unschöne, es war eigentlich ein Vergewaltigungsversuch vorgeworfen.
Der lustige Moderator.
Der lustige
Moderator. Der ganz lustige Moderator, der ganz viele Sendungen auch moderiert.
Ja, und sogar eine Netflix-Miniserie hatte zu Weihnachten.
Eidertaus, ja.
Ja.
Also bei dem kann ich mir das nun wirklich
das
nicht
ist,
vorstellen.
Das ist so ein Süßer.
Ja, einfach ein lieber Kerl.
Ja, und so lustig.
Ja, und hat auch Top-Einschaltquoten. Also man sieht,
ja.
Den Deutschen ist... Erst
ja,
kommt die Unterhaltung, dann die Moral.
Ja, naja, also die Einschaltquoten kamen ja lange bevor so diese Vorwürfe bekannt wurden. Die Vorwürfe gibt es ja erst seit wenigen Wochen und die Einschaltquoten hat er ja seit vielen Jahren und deswegen verteidigt Sat.1 ihn ja auch und wirft die Unschuldsvermutung in den Raum und die ja auch zu Recht ein demokratisches Mittel ist, haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Allerdings pauschal eine durch die Unschuldsvermutung jemanden unschuldig zu machen, geht halt auch nicht. Es ist halt einfach nur so, dass man ihn deswegen nicht schuldig sprechen darf, weil es diesen Vorwurf gibt, sondern dass man sich aber auch ernsthaft mit diesen Anschuldigungen auseinandersetzen muss. Und ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Ja, wenn es nicht so schmerzhaft für die Betroffenen wäre, würde ich mir wünschen, dass es im TV übertragen wird, moderiert von
Barbara Salisch.
Barbara Salisch. Oder Barbara Schöneberger könnte es auch gut machen.
Oh, ey, ich mag diese Frau gar nicht.
Gibt oder Thomas Gottschalk. Blackface. Im Gerichtssaal. Das wäre doch wär lustig.
So ernst, ehrlich. Dann von mir aus auch Tommy. Tommy Gottschalk als Haribo-Mann.
Ja.
Verkleidet.
Also, tolle Alternativen gibt es auf jeden Fall im deutschen Fernsehen zum tristen Quarantänealltag.
Ja.
In diesen schwierigen Zeiten.
Schön.
Gut, dass wir auch mal über sowas gesprochen haben, finde ich.
Ja.
Jetzt könnten wir abschließend noch ganz kurz was zum Thema
Hansi Flick.
Hansi Flick, wir können auch über Hansi Flick reden. Hansi Flick hört jetzt bei den Bayern auf, habe ich mitbekommen. Ansonsten bin ich da nicht wirklich up to date. Er könnte natürlich der neue Bundestrainer werden, aber ich wünsche mir Lodder.
Ja, ich wünsche mir auch so einen egal, also Hansi oder Lodder, Hauptsache
nicht Yogi.
Hauptsache, jetzt ist mir der Spruch nicht eingefallen.
Mario Basler würde ich
Mario
Basler.
Oder Mario Barth.
Was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, nachdem wir ja schon Jeff Bezos in der zweiten Folge gestürzt haben, ist jetzt auch Uli Hoeneß als RTL-TV-Experte zurückgetreten, nachdem wir über ihn gesprochen haben.
Sehr gut. Also jeder Name, der in unserem Podcast fällt, fällt.
Ja. Wenn das scheint, wir drücken die Daumen, dass es Prinz Markus von Anhalt richtig gut geht in nächster Zeit und dass er erfolgreich bleibt und klar, dass da keine größeren Schwierigkeiten auf ihn zukommen. Neben den wahrscheinlich in Zukunft anstehenden Gerichtsprozess.
Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. Gut, wrap it up, würde ich sagen.
Wrap it up.
Machen wir es zu Ende. Was packst du hinten raus noch auf die Playlist, Amelio?
Ich packe einen herzerwärmenden, tollen Song drauf. Das ist die erste Single von Goldie.mp3, heißt die gute. Aus Bremen ist sie. Angereist in unser Herz direkt rein mit Karma, ist die erste Single und kann ich nur wärmstens empfehlen. Wow, einfach so, ich denke, so kann man eine Karriere starten. Genauso. Arbeitet mit Rotic Toy Records zusammen.
Mhm.
Genau, meine Empfehlung der Woche.
Deine Empfehlung? Meine Empfehlung ist von Prinz Pi, weil hatte ich eine Assoziation.
Aha.
Prinz Porno, Prinz Pi, habe ich irgendwie drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, Prinz Pi mit Virus.
Mhm.
Das passt, wundert mich sowieso, dass ich den noch nicht auf die Playlist gehauen habe, weil, Prinz Pi, Virus, kommt von mir auf die Playlist und dann verabschieden wir uns wieder aus dieser Folge.
Ja, kurz und knackig, schöne Dreiviertelstunde.
Genau, zack, mit guter Unterhaltung, locker leicht, von der Leber weg, genau das Richtige fürs Frühstück am Montag oder so oder für...
Wenn man den Politikkurs am Montagvormittag skippen möchte.
Ja, genau. Oder fürs Workout am Dienstagnachmittag. Oh. Kann man sich immer anhören.
Yoga-Session.
Also, wo immer ihr gerade seid.
Oh Gott, stell dir vor, jemand hört beim Yoga unsere beiden Kasperl-Stimmen.
Du.
Super entspannt.
Wenn es zur Entspannung beiträgt, eben. Man weiß es nicht.
Wir wünschen auf jeden Fall eine sehr schöne 2 Wochen und bleibt gesund und stabil und lasst euch von der K-Frage nicht runterkriegen. Es wird alles gut.
Es wird alles gut. Wir kommen da durch.
Wir kommen da durch, ja.
Alles klar. Dann, liebe Leute, ade.
Ade. Du willst immer noch keinen
Auf
Kaffee?
Wiederhören. Ich will immer noch keinen Kaffee.
Ja, soll ich den jetzt allein trinken?
Musst du wohl, musst du wohl.
Ciao, ciao.